Wunderschönen guten Morgen an diesem sogenannten Ewigkeitssonntag, wie die Landeskirche das bezeichnet. Das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Dann kommen die Adventssonntage, das heißt, das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent. Das Kalenderjahr geht jetzt zum Ende hingegen. Das Kirchenjahr beginnt quasi nächsten Sonntag. Und man gedenkt an diesem Tag in einigen Kirchen eben der Verstorbenen, der Toten. Aber wir müssen ganz klar sagen, vor biblischem Hintergrund nützt das Gedenken natürlich nur dann viel, wenn diese Menschen, die gestorben sind, auch eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hatten. Wir können durch das Denken an unsere Verstorbenen, das können ja Bekannte sein, Geschwister, Eltern, Tanten, Omas, Opa und so, sie nicht in den Himmel hineinbringen. Martin Luther hatte damals ja festgestellt, auch mit Geld geht das nicht, Ablass und so. Wir können die Ewigkeit nicht mehr verändern. Das Einzige, was wir verändern können, ist nicht die Vergangenheit, können wir auch nicht mehr ändern, sondern wirklich nur die momentane Situation, in der wir drinstehen. Und das ist uns wichtig, auch als Kirchen, das immer wieder zu verkündigen. Und darum machen wir Gottesdienste. Und darum laden wir ein, auf Gottes Wort zu hören, es ernst zu nehmen, wie wir gehört haben. Und auch, vielleicht auch wichtig an der Stelle, wenn wir in unseren Gottesdiensten solche so prophetische Eindrücke haben, dann ist es uns ganz großes Anliegen, dass wir auch so ein bisschen, wie der Paulus das sagt, das auch prüfen und auch so ein bisschen auch die Resonanzen dann mitbekommen, um zu sehen, wie Gott geredet hat. Also wenn da Menschen dann Dinge erleben aufgrund von Eindrücken von Prophetie und so, dann gibt es doch wieder an uns weiter, so haben wir eine gute Möglichkeit zu schauen, hat da Gott geredet, was ist draus geworden, es hilft uns sehr, weil wir glauben ja an einen lebendigen Gott. Amen. Der heute noch wirkt und heute noch handelt. Ich sehe vor mir zwei verschiedene Arten von Zuhörern, wenn ich so durch die Reihen gucke. Männer und Frauen, also maskulin und feminin, wenn ich das richtig sehe. Das ist auch soweit nicht neu. Gestern war ja, ich hoffe die Männer wissen das noch, gab es ja allen Grund zur Freude, nicht weil VW 30.000 Leute entlässt. Das war nicht eine schöne Nachricht. Ich meine auch nicht, dass Bayern verloren hat oder so. Weiß jemand, was ich meinen könnte? Ja, ja. Internationaler Männertag. Hast vergessen? Oh nein. Ah, schade. Nicht der Weltmännertag, das ist was anderes, sondern internationaler Männertag. Ja, und so bekommt man eben, wenn man die Zeitung liest, Nachrichten mit und man fragt sich, ist das jetzt richtig oder ist das auch wichtig? Versteht ihr? Wenn man die Zeitung aufschlägt, wenn man die Nachrichten schaut oder hört, dann kommt eine Fülle von Informationen und für mich ist das schon manchmal die Frage, wenn ich das so lese, das ist ja schon richtig. Ja, das war der internationale Männertag. Wegen Gleichberechtigung und so. Könnt ihr mal gucken, warum es den gibt. Ja? Toll, ja, toll, dass es das gibt, ja. Ist ja richtig, das stimmt ja auch, dass es den Tag gibt, der war gestern, stimmt, ja. Aber ist das wichtig? Vieles ist richtig, aber nicht wichtig. Und deswegen das Thema heute, richtig oder wichtig. Darum soll es gehen und ich möchte über drei Dinge etwas sagen. Ich hatte das teilweise auch angedeutet. Einmal etwas, boah, das kann man aber nicht so gut lesen, ist so dunkel oder so hell irgendwie, macht nichts. Ich hoffe, man kann es doch erkennen. Also hier steht noch ein 1 davor. Bei mir ist es ganz klar gewesen. Auch an meinem Computer war es ganz klar, jetzt wird es ein bisschen besser. Ja. Vielleicht, wenn wir alle die Augen zumachen. Nee, geht nicht. Ja, also Bibel, dazu was, dann etwas über die Pharisäer in diesem Zusammenhang und natürlich dann ganz praktisch über uns, über mich und dich, über uns als Menschen, als Christen, als Gemeinde. Dazu einfach ein paar Gedanken heute in dieser Predigt. Und wir werden übrigens sehen, auch Stichwort Ewigkeitssonntag, alles was langfristig, also bis in die Ewigkeit hinein von Wert ist, das ist wichtig. So. Andere Dinge sind vielleicht richtig, aber nur das, was so ganz weit hinaus, über unseren Tod hinaus noch Bedeutung hat, das ist in Gottes Augen zumindest. Und wenn wir Jesus anschauen würden, würden wir das bestätigt finden, wichtig, nicht nur richtig, es ist wichtig. Genau, also zunächst etwas zur Bibel. Erster Punkt, die Bibel. Ich hatte das ja letzten Sonntag erwähnt, kürzlich nachts da ein paar so Gedanken gehabt, gleich oder dann später notiert. Und das will ich jetzt zunächst mal einbauen, ist im ersten Punkt. Die Bibel, wenn wir sie kennen, besteht aus dem Alten und Neuen Testament. In katholischen Kreisen würden noch, wenn wir zum Beispiel Einheitsübersetzung nehmen, hätten wir noch die Apokryphen. Apokryphen beschreiben unter anderem die Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, Makkabäerbücher und so und andere Schriften, die wir da finden. Und gibt es auch bekannte Kirchenlieder, die wir dort finden. Zum Beispiel, der Martin Luther hat gesagt, die Apokryphen sind nützlich zu lesen, aber nicht der Heiligen Schrift gleichzusetzen. Fand ich eine ganz gute Position zu den Apokryphen. Also mit anderen Worten, wenn du die Bibel ein paar Mal ganz durchgelesen hast, dann darfst du mal die Apokryphen auch lesen, so sinngemäß. Ja, also es ist schon ein Unterschied, aber es ist ganz interessant, hat der Martin Luther gesagt, aber im Wesentlichen ist die Bibel bestehend aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und wir wissen, das Alte ist viel, viel dicker wie das Neue. Das kennen wir ja schon, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie zu Hause haben und so weiter. Und selbstverständlich gilt, bin ich mal gespannt, ob man das überhaupt lesen kann. Ich kann es lesen hier vorne, aber irgendwie ist es echt sehr dunkel geworden, keine Ahnung, woran das liegt. Auf so einem Beamer liegt oder in der Präsentation. Auf jeden Fall steht hier, das Neue Testament ist wichtiger, aber davor müsste eigentlich noch was anderes kommen. Schauen, ob es noch kommt. Na, da kommt nichts. Also die Technik lässt uns heute ein bisschen im Stich. Jetzt gucke ich nochmal. Oder sehe ich selber nicht? Nein, da ist nichts. Also normalerweise müsste jetzt hier, wo wir nichts finden, auf meiner Präsentation steht da jetzt drunter, beide Teile der Bibel sind wichtig. Beide Teile der Bibel sind wichtig. Jörg auch nicht, gell? Kannst du mit der Brille auch nicht, gell? Ist nix. Ja, beide Teile der. Hast du es denn? Manuel, siehst du es? Oh. Das heißt also, auf dem Computer ist es drauf und es ist irgendwie in der Luft verloren gegangen. Das hängt irgendwo im Raum, ja? Ich glaube jetzt aber nicht, dass es übernatürliche Vorgänge sind, sondern keine Ahnung. Wir werden dem mal auf die Spur gehen. Wenn es auf dem Computer dort ist und hier nicht und hier ist es auch. Ja, das ist ja komisch, ja? Gut. Also wir gehen einfach mal weiter, da steht jetzt also quasi, wir stellen uns das so vor, so imaginativ, beide Teile der Bibel sind wichtig. Und ich glaube, da können wir alle auch immer wieder Amen dazu sagen. Ich bin jetzt nicht ein Prediger, der das bei jedem zweiten Satz sagen muss. Ihr kennt ja vielleicht, Amen, Amen, und so, muss man nicht. Kann man ab und zu, muss man nicht. Ich gehe davon aus, dass es klar ist. Dann, das Neue Testament ist wichtiger, habe ich jetzt hier drunter geschrieben. Das ist eine Position, die ich einfach vertrete. Ich glaube, dass das so ist und ich möchte das begründen. Ja, früher dachte ich mal, es gibt nur wichtig und unwichtig. Das ist falsch. Diese Position vertrete ich nicht mehr, egal bei was, nicht nur bei der Bibel, auch im Leben oder so. Es gibt auch Dinge, die sind wichtig, aber von den wichtigen Dingen sind ein paar noch ein bisschen wichtiger. Versteht ihr, wie ich das meine? Nicht wichtig oder unwichtig. Nicht das Alte Testament ist unwichtig und das Neue Testament ist wichtig. Nein, beide sind wichtig. Aber das Neue Testament ist, so wie ich das verstehe, noch eine Idee wichtiger. Warum? Warum? Einmal, weil, mal gucken, also, wenn ich jetzt klicke, siehst du es wieder, ich habe hier alles schön vor mir. Das Neue Testament ist nämlich deswegen wichtiger, weil es, wenn ich jetzt hier klicke, müsste kommen, weil es das Leben Jesu beschreibt. Seht ihr es? Seht ihr es hinten? Sie sehen es wieder. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir alle mal hinten zur Technik. Keine Ahnung, woran das liegt. Also glaubt mir es einfach, er sieht es auch, ich sehe es auch und ich sehe es hier aber nicht. Das Neue Testament ist wichtiger als das Neue Testament, weil es das Leben Jesu beschreibt und weil Jesus die wichtigste Person ist, die jemals gelebt hat. Ja. Und im Alten Testament war Jesus, wir kennen ja die Weihnachtsgeschichte, in diesem Sinne so noch nicht da. Also auf der Erde so rumgelaufen, so als Mensch und gelehrt und gepredigt. Ja. Das finden wir ja im Neuen Testament. Deswegen glaube ich, ist das Neue Testament unter anderem wichtiger. Warum ist es auch wichtiger? Ich drücke jetzt mal nicht drauf, weil dann kommt wieder was anderes, was ich nicht gar nicht will hier. Das Neue Testament ist wichtiger, weil es das Kreuzesgeschehen enthält. Nicht nur Jesus war die bedeutendste Person der Menschheitsgeschichte, sondern das Kreuzigungs- oder das Kreuzesgeschehen war das wichtigste Ereignis in unserer Menschheit. Der Ruf, es ist vollbracht, hat alles, was bisher da gewesen ist, nochmal völlig neu geordnet und neu wie soll ich sagen, neu gemacht im Sinne von, jetzt können wir wieder zu Gott finden, über Jesus gibt es einen Weg, er ist die Erlösung unserer Schuld, er ist der, der für uns gestorben ist, er ist der, der den Weg freigemacht hat zum Vater, er ist der, der den Vorhang, wisst ihr, das uns trennt, der zerrissen ist damals, als Jesus gestorben ist, ist doch der Vorhang zerrissen. Ja, nicht von unten nach oben, das wäre natürlich, sondern von oben nach unten. Ja. Ganz, ganz tolle Geschichte, da gibt es ja die Theorie, die finden wir in der Bibel nicht, fand ich aber ganz nett, dass genau die Engel, die damals den Garten Eden mit den feurigen Schwertern, dass die den verschlossen haben. Sündenfall, oder? Jesus war da nicht dabei, aber Adam und Eva, der erste Adam, ja, dieser Original-Adam, diese Menschen, Adam und Eva, die wurden rausgetan wegen Sünde und dann heißt es, da waren Engel, die mit feurigen Schwertern den Eingang zum Garten Eden versperrten. Das ist diese Geschichte. Da kam man nicht mehr rein. Und manche sagen, genau diese Engel haben den Eingang wieder freigemacht, indem sie mit diesem Schwert von oben auf den Vorhang draufgeschlagen haben und dann ging es wieder auf. Ja, steht nicht so drin. So eine nette, ja, nette Idee. Ob das so war, wissen wir nicht. Auf jeden Fall war mit Golgatha der Weg wieder frei über Jesus zu Gott. Sündenproblem war gelöst. Und der dritte Punkt, warum das Neue Testament wichtiger ist wie das Alte. Das Alte ist wichtig, ja, wir haben es schon richtig verstanden. Das Alte ist wichtig, das Neue Testament aus meiner Sicht wichtiger, eben weil es das Alte Testament ablöst. Manche sprechen ja vom Alten Bund und vom Neuen Bund. Und wenn man jetzt den Hebräerbrief lesen würde, da würde man ganz erstaunliche Aussagen finden. Ja? So nach dem Motto, was brauche ich den Alten Bund noch, wenn es doch den Neuen gibt? Ja, oder auch was Jesus gesagt hat über sich. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um die Sachen irgendwie aufzulösen, als ob das nicht mehr wichtig wäre. Natürlich ist das wichtig. Und auch Paulus sagt, das Alte Testament ist wichtig für uns. Die Dinge sind geschrieben worden für uns, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Ja? Sondern heißt es, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Christus hat das alles erfüllt. Also das finden wir ganz viele Beispiele, auch im Zusammenhang mit der Stiftshütte, mit dem Tempel, mit dem Vorhang, mit dem Opfer, mit dem Weg ins Allerheiligste, mit dem hohen Priester, mit der Menora. Er ist das Licht. Da gibt es ganz viele Beispiele im Hebräerbrief, die deutlich machen, wenn du Jesus hast, ist gut. Wenn du ihn nicht hast, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht, ja. Also, das ist ein wichtiger dritter Punkt. Also, warum ist das Neue Testament wichtiger? Es beschreibt das Leben Jesu, es berichtet von dem Kreuzesgeschehen und weil es den alten Bund ablöst. Und darum gilt es, gucken wir einfach mal, also ich übernehme keine Gewähr mehr für die Technik. Wir gucken einfach mal, was so geschieht, wenn ich hier so drücke, nochmal drücken. Ja, das ist ein Satz, den habt ihr sicher schon von mir gehört. Das Alte Testament muss im Licht des Neuen Testamentes gelesen werden, nicht umgekehrt. Ja. Das ist immer die Frage, was ist der Zubringer und was ist die Autobahn? Wohin komme ich, wenn ich wodurch hinfahre? Ja? Das heißt, ich muss im Neuen Testament aufs Alte gucken, dann wird vieles klar. Oder wie letzten Sonntag war es, glaube ich, erwähnt, mit der Jesus-Brille. Jesus ist die zentrale Person der gesamten Schrift. Der rote Faden ist Jesus. Wieso geht es jetzt hier weiter? Seid ihr schon weiter wie ich? Okay, ich gebe es auf. Können wir noch mal eins zurück? Seht ihr alle was? Nee. Das Alte Testament muss im Licht des Neuen Testamentes gelesen werden. Ja. Sonst mache ich jetzt einfach weiter und ihr schaut, wenn ihr denkt, dass es passt, dann blendet es ein. Ja? Da haben wir diese Stelle, diesen Text, diese Aussage. Ja. Ich habe auch mit Leuten zu tun gehabt, die haben gesagt, nein, ist umgekehrt. Du musst das Neue im Licht des Alten lesen. Und man kann sich das mal für sich durchdenken, was das jeweils für Ansätze sind und was die Konsequenzen sind, was dann die Grundlage ist. Ich hatte das letztes Mal auch erwähnt, ich habe hier ein Beispiel. Man würde nie auf die Idee kommen, bei den Bibelübersetzern zunächst das Alte Testament zu übersetzen und das dann irgendwo zu verteilen in irgendwelchen Stämmen und Völkern. Habe ich noch nie gehört. Das Neue, ich habe hier sogar ein Neues dabei, ist nur ein Neues, kein Altes, nur ein Neues. Ich habe auch übrigens nur ein Altes in meinem Büro. Ja, es gibt auch nur Alte, aber in der Regel gibt es nur Neue. Ja, hat jemand von euch ein nur Altes Testament? Eins, zwei. So, wer hat ein Neues? Nur Neues, ah, guck mal. Ja, ist ganz klar. Nur Neues ist bekannt. Wir hatten kürzlich hier jemanden von den Gideons. Die verteilen nicht vor den Schulen alte Testamente an die Schüler. Könnten sie ja machen, ist ja Wort Gottes. Machen sie nicht. Sie verteilen das Neue Testament. In den Hotels. Ich habe noch nie gesehen, dass ein altes Testament liegt. Entweder die ganze Bibel oder ein neues. Eben aus diesen Gründen. Also das Alte Testament ist wichtig. Wichtig. Lesen. Neues Testament wichtiger aus den eben genannten Gründen und deswegen auch diese Aussage. Das Neue Testament besteht aus diesen Teilen. Die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe, viele des Paulus, auch ein paar andere und die Offenbarung des Johannes, der auch Briefe schrieb und das Evangelium, ja, der Johannes. Das sind so im Wesentlichen die Teile des Alten Testamentes. Jetzt gucke ich mal, ob es jetzt klappt. Ich sehe nichts. Gucke nochmal. Tut sich auch nichts, gehe nochmal zurück. Also normalerweise müsste jetzt unten stehen, alle neutestamentlichen Schriften sind wichtig. Die Evangelien sind wichtig, die Apostelgeschichte ist wichtig, die Briefe sind wichtig, die Offenbarung ist wichtig. Und dann würde eben wieder eine Folie kommen, dass einige, jetzt habe ich nicht gesagt, wichtiger, mehr Bedeutung haben. So wie ich das verstehe. Und das müsste man jetzt sehen bei dieser Folie, ich habe da Sternchen verteilt. Als ich zum Glauben kam, das ist 1990 gewesen, ich habe sehr viel Bibel gelesen, wirklich stundenlang am Tag, tatsächlich, mehr wie heute, viel mehr wie heute. Ja? 5 Stunden am Tag Bibel gelesen. Aber das lag an dieser komischen Gruppierung, das haben nicht alle gemacht. Ja? Und wenn du irgendwo bist und alle lesen 5 Stunden Bibel, dann machst du das auch oder du gehst da wieder weg. Bin irgendwann wieder weg, nicht wegen Bibellesen, sondern wegen anderen Sachen, das war so ein bisschen extrem alles gewesen damals. Aber das allererste, was ich genommen habe, war eine Hoffnung für alle und da habe ich die Offenbarung gelesen. Das war das erste Buch, das ich am Stück gelesen habe, war die Offenbarung und ich habe nichts verstanden. Null. Ich hatte auch keine Angst, war eine Hoffnung für alle, das ist ja gut erklärt, aber verstanden habe ich nichts. Ich war ja gerade frisch bekehrt, ich wusste ja vieles nicht. Ja? Offenbarung. Ich habe ihr 1 Sternchen gegeben. Nicht, weil ich die damals zuerst gelesen habe, hat nichts mit meiner Geschichte zu tun, sondern weil ich jetzt einem Menschen, der sich mit der Bibel, mit dem Neuen Testament beschäftigt, nicht raten würde, also wenn Sie heute zum ersten Mal da sind in der Gnadenkirche, nicht die Offenbarung lesen. Sie können es natürlich. Ja. Vielleicht machen Sie es jetzt erst recht, ja, klar. Aber ich würde was anderes empfehlen. Das ist, kann man mal machen, Offenbarung ist spannend und wenn man mehr weiß, super, kann man vieles erfassen und auch erkennen und erklären. Aber so aus dem Nichts die Offenbarung, pff, da viel Freude dabei. Ja. So, mal gucken, was da rauskommt. Genauso verhält sich es mit den Briefen, wobei ich da schon 2 Sternchen gebe. Die Briefe des Paulus im Wesentlichen, auch die anderen, die beschreiben natürlich ganz stark, wie sich es in den Gemeinden verhält oder wie man als Christ leben soll. Aber ich musste erst mal Christ sein, ich musste erst mal wissen, wie und was. Und aus diesem Grunde finde ich persönlich tatsächlich die Evangelien 4 Sternchen und die Apostelgeschichte 3 Sternchen ein wunderbarer Einstieg ins Bibellesen. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt und sage es eben gerade nochmal. Evangelien, lies von Jesus, lies das durch, schau es dir an, total interessant. Dann schau, wie die ersten Christen entstanden sind, die Christenheit, die Kirche Jesu, die Gemeinden und dann, was Paulus über die Gemeinden schreibt. Es waren oft Antworten auf Fragen, die die hatten. War unterschiedliche Gemeinderichtungen und ganz verschiedene Situationen. Ist auch wichtig, dass man das versteht. Manches schreibt der Paulus nur einer Gemeinde, weil nur die das Problem hatten, andere hatten das nicht und so weiter. Oder nur die hatten diese Frage. Also die Briefe. Jesus, dann die ganze Geschichte des ersten Christentums zu den Juden, zu den Heiden, die Briefe, wie das in den Gemeinden ablaufen soll, auch die Timotheusbriefe, Titusbrief, die sogenannten Pastoralbriefe, Hirtenbriefe, also wie man auch als Leiter, wie Diakone, Älteste, kann man da alles finden, ja, in den Briefen. Ja. Und Offenbarung als apokalyptisches Buch, also Apokalypse von im Sinne von, da wird dir der Vorhang weggenommen vor den Augen, da siehst du in die Zukunft, da wird was gezeigt, wie das wird. Ganz interessant, aber eben aus meiner Sicht nicht das Erste, da wird auch am meisten Schindluder getrieben mit diesem Buch. Ja, da ist es nicht so schwierig, gibt zwar auch Leute, die das auch verdrehen wollen, aber in gläubigen Kreisen ist es hier echt dramatisch, was man da alles schon findet und wie oft Jesus schon wieder zurückgekommen ist und lauter so komische Dinge. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Ja, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das sind eben diese Evangelien, habe ich gerade gesagt. Alle Evangelien sind natürlich wichtig, ist ja auch klar. Und in den Evangelien finden wir dann auch wieder verschiedene Schwerpunkte. Hier ganz stark auf dem Alten Testament verwiesen, Matthäus, Action-Evangelium habe ich jetzt glaube ich auch schon oft erwähnt, Markus. Dann sehr chronologisch vom genauesten, gebildetsten Lukas, der nicht nur sein Evangelium lange schreibt, 24 Kapitel, sondern auch dann die Apostelgeschichte als zweiten Teil, zwei Bände von Lukas, chronologisch. Und in Johannes, habe ich letztes Mal auch gesagt, wie ist er noch, die Logos oder Logos? Ist er noch so, wer da war? Diese Sachen, Johannes 1, 1 bis 5, im Anfang war das Wort und so. Also wo ganz stark Jesus groß gemacht wird, noch viel mehr wie in den anderen. Ja, viel mehr, deswegen braucht er keine Weihnachtsgeschichte und braucht auch nicht so viele Wundergeschichten. Ihm ging es um was anderes. Ich bin Worte und so, wer Jesus ist, was er in sich vereint und so weiter. Genau, also das so zur Bibel. Und wir sind ja bei diesem Thema richtig oder wichtig, das war der erste Punkt. Jetzt der zweite Punkt, die Pharisäer. Die Pharisäer, die möchte dazu etwas vorlesen aus dem Neuen Testament und bevor ich das tue, einen Hinweis geben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten immer und zu jeder Zeit, was richtig war. Und Jesus wusste, was wichtig war. Und es gibt ganz starke Sätze, die Jesus diesen Menschen sagt. Es waren fromme Leute, es waren gottesfürchtige Menschen, es waren keine Ungläubigen, es waren keine Sünder. Das waren heilige Menschen, die waren von der Gesellschaft geachtet, das waren die, die gepredigt haben, die gelehrt haben. Auch optisch schon hat man gesehen, boah, da kommen sie, die haben was drauf, die haben die Schriftrollen, die wissen das Gesetz des Mose, die wussten, sie sind Abrahams Kinder und so weiter. Jesus hat sich oft mit ihnen duelliert, auseinandergesetzt, gekämpft, gestritten. Und eine, wie ich finde, ganz starke Passage möchte ich mal lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23, Abvers 13. Matthäus 23, Abvers 13. Und man stelle sich eben vor, wie Jesus jetzt zu diesen frommen und gottesfürchtigen und Bibelkennern, Schriftgelehrten spricht. Ich weiß nicht, in welcher Lautstärke er das getan hat. Ich glaube nicht, dass er es geflüstert hat. Weiß auch nicht, wie sein Gesichtsausdruck war. Ich glaube nicht, dass er gelächelt hat. Aber hört selber rein. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Selbst geht ihr nicht hinein. Blick mal, der spricht denen das ab. Selbst geht ihr nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu gewinnen, und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem Anwärter auf die Hölle, die doppelt so schlimm ist wie ihr. Wehe euch, ihr verblendeten Führer, ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn eben jemand aber beim Gold des Tempels schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Ihr verblendeten Toren, was ist denn wichtiger, das Gold oder der Tempel? Durch den Tempel wird das Gold doch erst geheiligt. Ihr sagt auch, wenn jemand beim Altar schwört, braucht er seinen Eid nicht zu halten. Wenn aber jemand beim Opfer auf dem Altar schwört, ist er an seinen Eid gebunden. Wie verblendet seid ihr? Was ist denn wichtiger? Das Opfer oder der Altar? Durch den Altar wird das Opfer doch erst geheiligt. Wer also beim Altar schwört, der schwört nicht nur beim Altar, sondern auch bei allem, was darauf liegt. Und wer beim Tempel schwört, der schwört nicht nur beim Tempel, sondern auch bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und somit bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern, wie Minze, Dill und Kümmel, und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Verblendete Führer seid ihr, Mücken siebt ihr aus und Kamele verschluckt ihr. Merkt ihr die Sprache? Der macht die fertig. Man würde heute sagen, der lässt die rundlaufen. Ja. Wehe euch, der hört gar nicht auf. Jesus, der liebe Jesus, gell? Der die Kinder segnet, der die Toten auferweckt, der die Kranken heilt, der Liebe in Person. Hört nicht auf. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere, euer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Ihr verblendeten Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist. Dann wird auch das Äußere rein. Ich mache gleich weiter. Da meint er, ich mache es doch ein bisschen ruhiger, hört auf Äußerlichkeiten zu gucken. Hört auf damit. Das Innere ist entscheidend, weil das Innere wird sofortige Auswirkungen auf das Äußere haben. Aber fang nicht beim Äußeren an. Der Inhalt zählt zunächst mal. Und dann muss nach und nach auch das Äußere dazukommen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus. Die hatten übrigens weiße Gewänder an. Die wussten ganz genau, was er meint. Ja? Ihr seid wie weißgetünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und Unreinheit aller Art. Genauso seid auch ihr. Nach außen hin wirkt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr errichtet Grabmäler, also Andenken, für die Propheten, und schmückt die Gräber der Gerechten und behauptet, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, hätten wir uns nicht mit ihnen am Tod der Propheten schuldig gemacht. Damit gebt ihr selbst zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, macht nur das Maß eurer Vorfahren voll, ihr Schlangen, ihr Natternbrut. Wie wollt ihr dem Gericht entgehen und jemals verhindern, dass ihr in die Hölle geworfen werdet? Da setzt mich doch nieder. Das haut mich echt um. Die haben Mose, die haben Gesetze, die haben gebetet, zweimal in der Woche gefastet. Lange Gebete und so weiter. Und Jesus, ihr habt es ja gehört, Matthäus 23, 13 bis 33, kann man das nachlesen. Die entscheidende Passage, ich will das gar nicht alles auslegen jetzt, geht viel zu lange, ist, also sollte sein, ich habe sie hier nämlich, und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Ihr wisst immer, was so richtig ist, was richtig ist. Aber die wichtigen Dinge, was wichtig ist, das versteht ihr nicht. Nämlich, dann hat er das aufgezählt, Jesus, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Und ich könnte mir vorstellen, dass das heute auch noch so ist. Es gibt ja keine Schriftgelehrten mehr und Pharisäer wie damals. Es gibt keinen Tempel mehr wie damals. Das ist ja eine andere Zeit. Wir wohnen in Deutschland, da läuft ja so keiner mehr rum. Ja. Und wenn heute jemand in Weiß rumläuft, ist ein Maler oder so. Ja, das hat doch nichts mit, das ist eine andere Zeit, das weiß ich. Aber das Wesen dieser Botschaft ist gleich. Das Wesen ist gleich. Ja. Gibt auch irgendwie Sekten, die in weißen Kleidern rumlaufen. Ja. Fiat Lux Orden, Icordo, da ist auch so weiß angekleidet. Ja. Ein Witz, das ist einfach nichts Gescheites. Aber Jesus meint was anderes, das meint er heute auch noch. In der Offenbarung steht mal von den christlichen Gemeinden, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber seid in Wirklichkeit tot. Da könnte man sich ja fragen, was zeichnet eine Kirche, eine Landeskirche, eine Freikirche, egal was für eine Richtung aus, dass ihr lebt? Also an was würde man sagen, boah, die Gemeinde lebt? Man würde eigentlich sagen, da ist viel los, da, Leben heißt, da ist Lebendigkeit, da geht viel, das ist doch was, ein Zeichen für Leben. Ja. Und Jesus sagt, genau, nur das Problem ist, das war nur nach außen. Deswegen ist es erstmal gar nicht so entscheidend, wie ein Gemeindehaus aussieht oder wie ein Christ aussieht, wie ein Pastor aussieht. Wie die Stühle sind, wie die Heizung ist, wie die Technik, natürlich Technik und so, ja. Wäre schön, wenn, aber wir kriegen es auch so hin. Das ist alles nicht entscheidend. Liederwahl, keine Ahnung, was es alles noch so gibt, das ist nicht entscheidend, das ist nicht unwichtig. Ja. Das ist vielleicht sogar richtig. Aber auf Jesus hinaus, wie damals und auch heute, sind diese Elemente Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Und das möchte ich uns, wenn es klappt, kurz zeigen, sonst klickt ihr mal weiter, einfach eins. Wenn ihr das schafft, Manuel, eine Seite weiter zu klicken. Gut. Also Gerechtigkeit. Geht nichts weiter? Bricht alles zusammen? Okay, also gut. Wie schön, dass wir nicht abhängig sind davon. Also Gerechtigkeit. Was macht uns gerecht? Martin Luther könnte uns jetzt eine Vorlesung halten, er ist nicht da. In einfachen Worten, du machst dich nicht gerecht. Und ich mache dich und mich auch nicht gerecht. Wir können uns nicht selber zu rechtschaffenden Menschen machen. Ja. Niemand was Böses tun und so, das ist nicht gemeint. Gerecht, so habe ich sie auf meiner Folie, sind wir durch das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wir sind gerecht gemacht durch ihn, weil er für uns gestorben ist, weil er den Platz eingenommen hat, wo wir hängen müssten. Das macht uns gerecht. Manche hören das schon ganz oft und andere sitzen vielleicht da, die das noch nie gehört haben. Wenn jemand das noch nie gehört hat, ich möchte dir sagen, du bist gar nicht so gut, wie du dachtest. Aber wir auch nicht, ich auch nicht. Was uns gut macht, ist der, der gut ist, und das ist Gott, Christus. Der macht uns gut, in Anführungsstrichen. Die Bibel sagt sogar, keiner ist gut, ja? Nicht einer. Er macht uns gerecht, da haben wir es, vielen Dank. Wir sind gerecht, weil Jesus für uns gestorben ist. Und der nächste Punkt, jetzt guck mal, ob es klappt. Ja, darum geht es heute, aber Barmherzigkeit, genau. Barmherzigkeit, wir sind barmherzig mit anderen und mit uns, weil Jesus barmherzig ist. Das ist mir immer wieder ein Anliegen zu fragen, manche haben das auf ihren Bändern da stehen, was würde Jesus tun? Wie würde der mit dem umgehen? Was würde er jetzt machen? Was wäre jetzt seine Antwort? Was wäre sein Verhalten in dieser oder jener Situation? Diese Barmherzigkeit, die einfach auch mal aus einer Liebe heraus erstmal zuhört, erstmal stehen lässt und dann gucken wir, was können wir machen? Ja, dass jeder so kommen kann, wie er ist und dass aber keiner so bleibt, wie er ist. Und der dritte Gedanke hier war das mit dem Glauben. Wir glauben und vertrauen, dass Gott mit jedem von uns Geschichte schreibt. Ewigkeitssonntag. Auch wir als Gnadenkirche haben Menschen verloren. Also Menschen, die hier Mitglieder waren, in diesem Jahr. Und es waren nicht nur Leute über 90, wissen wir. Keiner weiß, wie lange er lebt. Ja? Keiner weiß, ob nicht irgendwas mal wieder zurückkommt. Auch krankheitsmäßig oder so. Ja? Ich habe das kürzlich auch jemand gesagt. Da habe ich gespürt, die Person, die wusste nicht so richtig, ob ich weiß, was Kranken, habe ich gesagt, weißt du, ich weiß schon, wie das ist, wenn man dann die Krebsdiagnose bekommt mit einem bösartigen Tumor. Ich habe das auch erlebt. Und dann habe ich gesagt zu dem Mann in dem Fall, ich weiß auch nicht, ob das wieder zurückkommt. So und jetzt? Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Versteht das so? Das ist Ewigkeit im Blick. Nicht einfach mal, naja, kein Problem, weiter. Das kann man da leicht sagen. Aber wenn es dann kommt oder wiederkommt, dann zeigt sich's, ob das echt war, ob es von innen war, ob wir wichtige Dinge verstanden haben oder nur richtige. Ja. Keiner steckt da drin. Wir glauben, wir vertrauen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit jedem von uns Geschichte schreibt. Jeder von uns, das ist wie so ein Buch, das Lebensbuch, oder? Und Jesus schreibt, Gott schreibt mit dir Geschichte. Und da gibt es eine Gemeinde, das sind ganz viele Lebensbücher zusammen. Wir haben übrigens auch ein Gemeindebuch, so ein ganz dickes Teil. Ja, ganz interessant so, ja. Und wir sind da alle irgendwo drin und wir gehen mit ihm und er schreibt auch mit der Gnadenkirche Geschichte. Das macht er, wir glauben das. Aber bitte, glaub's auch, glauben. Glauben. Ich habe gar nicht gedrückt, aber gut. Okay, Fragen, die helfen. Da geht es jetzt ums Wirs, gleich zu Ende. Da stehen jetzt vorhin so Punkte, die kann man auch kaum erkennen, sehe ich von hier. Wo geht es mir in meinem Leben so sehr um Richtigkeiten, so richtig und falsch, so schwarz und weiß? Ja, wo ist es in meinem Leben so? Und wer legt eigentlich in meinem Leben fest, was richtig ist? Wer sagt das denn? Ja. Gestern fragte mich jemand, wann haben Sie Gottesdienst? Sage ich um 10. Ach, um 10? Sage ich, ja, um 10. Dann habe ich gedacht, was kommt jetzt? Zu früh, zu spät? Egal, was er gesagt hat, oder? Um 10. Ja, manche haben ja früher, sage ich, stimmt. Und manche haben später, sage ich, jawohl, stimmt. Wir haben um 10. Wer legt denn fest, ob das richtig ist? Du, ich? Vielleicht ist es um 10:30 richtig. Die Jungen sagen, ja klar, kann ich ausschlafen. Denkt an Eule und Lerche. Denkt dran. Ja. Die Lerchen könnten um 8 Uhr hier Gottesdienst haben, sind topfit. Versteht ihr? Was sagt denn, was richtig ist in unserem Leben? Wer sagt denn das? Denk mal drüber nach, das ist eine offene Frage. Denk mal drüber nach, wer das bei dir sagt. Wer legt denn fest, was richtig und wichtig ist? Fromme Antwort wäre, der Heilige Geist. Ja, super. Ganz toll. Was heißt das jetzt? Praktisch muss es werden. Und die letzte Frage, was heißt richtig oder wichtig im Gemeindekontext? Wir werden eben demnächst ja auch mit dem Oberbürgermeister uns treffen. Ja, was sollen wir denen dem sagen? Hallo, schön Sie zu sehen, ja, schön, was wollen Sie jetzt? Ja, wir bauen, ja, weiß ich, dass Sie bauen. Und dann? Ja, wir wollen dem ja was vermitteln, wir werden ihm was vermitteln. Ja. Wir werden dann erzählen, was wir ihm vermittelt haben. Ja. Wir wollen ihm deutlich machen, zum Beispiel, dass es nicht nur richtig ist, dass wir eine Gemeinde bauen wollen, sondern dass es wichtig ist für die Stadt Villingen-Schwenningen, dass eine Gnadenkirche neben Krankenhaus da oben entsteht, ein Gebäude, wo viele Menschen reinpassen. Er muss verstehen, nicht nur, ja, klar, sondern, ach so, das ist wichtig für unsere Stadt. Ja, jawohl, Herr Dr. Kuhbohn, ist wichtig, wir glauben, dass es wichtig ist, weil wir viel mit jungen Leuten machen, weil wir. Und dann erklären wir ihm das alles. Und dann müsste er, das ist unser Gebet, sagen, ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst, sage ich, eben, darum sind wir da. Das müssen Sie wissen, uns ist ein Anliegen. Ja, ist wichtig, nicht nur richtig, es ist wichtig. Auch andere Kirchen in unserer Stadt sind wichtig. Kirchen sind überhaupt wichtig. Gemeinde Jesu ist nicht einfach richtig, ja, gab es halt mal irgendwie, kann man nicht mal so wegdenken von der Erde, es ist was ganz Wichtiges. Also in diesem Sinne, ging es jetzt in diesen Gedanken um diese drei Bereiche, die Bibel, diese Aufteilung da mit diesen ganzen, na, wisst schon, AT, NT, NT, Evangelien und so, Briefe und so weiter. Und dann die Pharisäer, die überhaupt nichts verstanden hatten in diesem Bereich, echt schlimm, weil es gottesfürchtige Menschen waren. Ich weiß gar nicht, ob Jesus bei uns vielleicht manchmal auch solche findet. Ich hoffe nicht. Ich hoffe echt nicht. Ja. Schon gar nicht, wenn ich so wäre oder du. Und er uns das sagen müsste, das wäre echt schlecht, das wäre schlimm. Da hindern wir das Werk Jesu. Das geht nicht, das ist ganz schwierig. Der hat ihnen gesagt, ihr geht verloren. Ja. Und dann wir eben, ganz persönlich. Ja. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit und der hilft uns natürlich, das zu unterscheiden. Und ich wünsche uns, dass wir das schaffen, so im Alltag, so im praktischen Leben. Heute Mittag, morgen, irgendwie, wo es geht, wo wir merken, jetzt gibt es so viele Möglichkeiten. Was ist denn jetzt wichtig? Wichtig. Ja. Nicht, was kann ich jetzt alles machen, sondern was ist wichtig? Ja. Stehen wir auf zusammen, möchte noch beten. Lobpreisteam können schon vorkommen. Herr Jesus, als du gelebt hast, hast du uns gezeigt, wie man Richtiges von Wichtigem unterscheidet. Wenn wir dein Leben betrachten, wenn wir das lesen in den Evangelien, dann bekommen wir den Eindruck, dass du tatsächlich immer das gemacht hast, was wichtig war, weil es im Willen Gottes war. Und das ist unser Wunsch, das ist mein Wunsch für mein Leben und ich bin sicher, das ist unser Wunsch für unser Leben. Das ist auch unser Wunsch für das Gemeindeleben. Dass wir bei all den richtigen Dingen, die geschehen, dass wir immer wieder erkennen, was du möchtest und in deinem Willen leben. Und wenn Menschen in deinem Willen leben, dann tun sie wichtige Dinge. Die sind so wichtig, dass sie Ewigkeitswert haben. Und da schließt sich der Kreis zum Ewigkeitssonntag. Da kommen wir nicht nur einfach dann in den Himmel, wenn wir gestorben sind, sondern da haben wir auch Früchte, also Resultate, Werke, Ergebnisse, die dort in der Ewigkeit belohnt werden. Und jeder von uns, die wir heute hier jetzt stehen in diesem Augenblick, hat Talente bekommen, hat Begabungen bekommen, hat Möglichkeiten im Alltag, in seinem Leben, die er tun kann. Und manchmal können wir so viel tun oder wenig tun und lass uns erkennen, was ist wichtig. Auch so die nächsten Schritte in unserem Leben. Lass uns erkennen, was du als Nächstes von uns möchtest, nicht als Übernächstes. Danke, Herr. dass wir das nicht mit Druck oder mit Angst oder Zwang hören müssen, dass du nicht heute willst, dass wir unser komplettes Leben ändern, sondern dass du einfach nur möchtest, dass wir den nächsten Schritt, einfach den nächsten Schritt mit dir gemeinsam tun. Wir müssen heute nicht da sein, wo du uns in 5 Jahren haben willst. Das nimmt uns echt Druck weg. Das entlastet uns. Heiliger Geist, du entlastest uns. Du hilfst uns, das zu erkennen. Und wir wollen einfach offen sein. Wir möchten nicht auch nur ansatzweise in so eine Kategorie kommen wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Ja, das wäre ganz, ganz schlecht. Bitte bewahre uns davor. Hilf uns, dass wir das Augenmerk zunächst mal auf das Innere richten, auf unser Herz. Du sagst, behüte und bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heißt, unser Inneres, da beginnt's. Und wenn da Reinheit ist, wenn da Klarheit ist, wenn da Wahrheit ist, dann wird auch nichts Schlechtes aus uns herauskommen. Und deswegen hilf uns dabei. Segne jeden Einzelnen auf diesem Weg. Danke, dass du uns vorangehst. Danke, dass du uns hilfst. Danke auch für jeden, der heute gekommen ist und auch, wenn es mit der Technik nicht so gut geklappt hat. Herr, wir sind so froh. Das ist nicht entscheidend für das Wirken deines Geistes. Du durchdringst die Herzen, du triffst uns, du sprichst zu uns, ob da eine Folie zu sehen ist oder nicht. Du benutzt jeden, der hier vorne steht. Du kannst durch alles zu uns sprechen, wenn wir uns öffnen. Und das wollen wir immer wieder tun. Danke, dass du auch mit uns gehst, dann heute in diesen Tag und in diese Woche. Und lass uns lernen zu unterscheiden zwischen richtig und wichtig. Amen. Bleib aber noch stehen zum Schlusslied, bitte, zum Singen.